Barcelona, Ousmane Dembélé.
Müller going for his hat trick and he's got it.
Dybala, there's the goal. Good.
Manchester City are still alive here. Aguero.
Da schlägt unser Herz für unseren Verein Leverkusen. Wir sind die Macht am Rhein, Leverkusen. Und das wird immer.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Radio Offside Podcast. Hier ist Arad, heutiger Gastgeber. Ich bin sehr gespannt, unseren Gast zu vorstellen, Cedric Peak. Der Cedric ist der Inhaber von Wex 11 Podcast sowie Moderator bei Magenta Sport, Kommentator bei Bayern 04 Fußball und Host von Spieltagsstammtischer. Hallo Cedric, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem sehr interessanten Podcast-Format und ich hoffe, wir können heute so ein bisschen über den europäischen Fußball und auch speziell natürlich über Bayer Leverkusen sprechen.
Super, danke. Bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, lass mal eine kurze Einleitung haben. Wenn man im Iran von Bayer Leverkusen spricht, viele erinnern sich sofort an das Traumteam von 2001-2002, das im Champions League-Finale gegen Real Madrid gespielt hat. Was kannst du von diesem Abend erinnern? Erzähl uns mal kurz ein bisschen darüber.
Ja, da war ich 15 Jahre jung. Das war natürlich auch die Zeit, wo man sich gerade im jugendlichen Alter viel für Fußball interessiert. Und mein Wohnort, wo ich herkomme, Remscheid, ist ja nur 20 Minuten über die Autobahn von Leverkusen entfernt. Und diese kleine Stadt Leverkusen hat es tatsächlich geschafft, diesen großen europäischen Fußball aufzumischen und für viel Begeisterung zu sorgen, für viel Furore zu sorgen und hätte es auch meiner Meinung nach verdient gehabt, die Champions League zu gewinnen. Aber trotz dessen, dass Leverkusen die Mannschaft war, die das Spiel gemacht hat, die viele Chancen hatte, die tatsächlich auch mit der Art Fußball zu spielen, die Leute begeistert hat, hat es am Ende nicht geklappt, weil bei Real Madrid spielte immerhin noch ein Zinedine Zidane und der hat mit so einem Traumtor dann Real Madrid zum Titel geschossen und Leverkusen nur Platz 2. Und das war ja auch so ein bisschen die Saison, die Leverkusen den Namen Vizekusen eingebracht hat, denn wir sind in der Champions League Zweiter geworden, wir sind im gleichen Jahr aber auch in der Bundesliga Zweiter geworden und im DFB-Pokal nur Zweiter. Das heißt, immer ganz knapp am Sieg vorbei und ja, dieses Image hat der Verein bis heute noch so ein Stück weit, aber sorgt immer wieder für tollen Fußball und ich habe das Finale damals 2002 von zu Hause aus verfolgt, vom Fernseher und habe natürlich mitgefiebert und habe auch lange gedacht, dass Leverkusen das schaffen kann. Und dann kam aber auf Seiten von Real Madrid der Iker Casillas rein, damals noch ein junger Torwart, noch relativ unbekannt und der hat ja alles gehalten und jede Leverkusener Großchance kaputt gemacht und dann war das der große Abend von Zidane und Casillas und für Leverkusen blieb wieder mal nur Platz 2. Aber trotzdem hat sowas natürlich auch euphorisiert und man ist seitdem auch begeistert mit dabei und fiebert mit Leverkusen mit.
Schön, sehr schön. So, jetzt gehen wir zum Hauptthema. Die Leverkusen haben nach Corona-Pause 3 Niederlagen sowie ein Unentschieden gespielt. Wie stark ist Bayern 04 diese Saison von Corona-Krise betroffen, sowohl fußballerisch als auch finanziell?
Ja, also Leverkusen hat ja unmittelbar nach dem Restart auch erstmal ein paar Spiele gewonnen. Ich erinnere mich an das 4:1 in Bremen, dann das 3:1 in Gladbach. Also insgesamt würde ich sagen, war die Zeit nach Corona schon auch gut sportlich für Bayer Leverkusen. Trotzdem war es am Ende nicht ganz glücklich. Man hätte das vorletzte Spiel in Berlin gewinnen müssen, dann wäre man in der Champions League dabei gewesen. So hat man Gladbach nochmal vorbeiziehen lassen und ist am Ende nur Fünfter geworden in der Bundesliga. Es war natürlich etwas unbefriedigend, weil der Champions League-Rang 4 war schon das ganz klare Ziel von Leverkusen. Man hat ja auch vor der Saison gesagt, man möchte sich für die Champions League qualifizieren. Das hat man eben ganz knapp verpasst, trotz dessen, dass es, wie ich finde, eine gute Saison war. Deswegen würde ich sagen, die Zeit nach Corona war sportlich nicht sehr gut, aber war in Ordnung. Finanziell ist Leverkusen, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Vereinen relativ gut mit dabei. Also nicht ganz so stark betroffen von eben den Einschnitten durch Corona, wie beispielsweise andere große Vereine, Werder Bremen, Schalke 04, die sind da alle schon auch stark betroffen. Leverkusen etwas weniger, was natürlich auch mit der Konstellation zusammenhängt, dass man mit dem Bayer-Konzern ganz stark in Verbindung steht, wo entsprechend auch finanzielle Dinge ausgeglichen werden können. Diese Rückendeckung hat natürlich jetzt nicht jeder Verein und die gerade genannten großen Traditionsvereine wie auch Schalke 04 etc., die haben da schon deutlich größere Probleme, auch finanzieller Art durch Corona. Aber Leverkusen hat eben auch das Image und so ist es tatsächlich wirklich auch, dass sie wirtschaftlich sehr gut arbeiten. Also sie geben das Geld aus, was sie haben und machen aber jetzt nicht irgendwie Harakiri und verschulden sich nicht großartig und Sonstiges. Also Leverkusen wirtschaftet seit Jahren schon sehr, sehr gut, sehr vernünftig, sehr nachhaltig. Und das kommt natürlich einem solchen Verein in der jetzigen Zeit zugute.
Perfekt. Wie du schon erwähnt hast, in den letzten Wochen der Bundesliga hat Bayern 04 in der 33. Spieltag der Champions League-Ticket gegen Hertha BSC verspielt. Denkst du, dass fünfter Platz überhaupt verdient war oder konnte Leverkusen eventuell mehr punkten? Also bewertest du diese Saison als gut oder schlecht?
Insgesamt würde ich schon sagen, war das eine gute Saison von Bayer Leverkusen. Man hat wieder mehr Punkte sammeln können als in der Vorsaison. Ich glaube, es war in der Saison 2018, 2019 58 Punkte und jetzt hatte man 63 Punkte, also dann doch nochmal 5 Punkte mehr. Insofern kann man nicht sagen, es war eine schlechte Saison und normalerweise ist man in Deutschland in der Bundesliga mit 63 Punkten auch immer unter den ersten 4. In diesem Jahr war es allerdings so, dass mit Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach 4 sehr, sehr starke Mannschaften noch davor waren, die dann eben noch mehr Punkte sammeln konnten. Und es war bis zuletzt gerade zwischen Gladbach und Leverkusen ein ganz, ganz heißer Zweikampf um den 4. Platz, um den Champions League Platz. Und Gladbach hatte am Ende die Nase vorn, nur 2 Punkte mehr, aber das reicht dann eben. Und somit ist es natürlich eine unglückliche Platzierung, dieser 5. Platz. Aber man kann natürlich nicht ganz zufrieden sein, wenn es heißt, wir wollen in die Champions League und es ist nur Rang 5 geworden. Aber deswegen von einer schlechten Saison zu sprechen, wäre auch nicht richtig. Denn wie gesagt, man hat sich punktemäßig verbessert. Man ist unabhängig von der Bundesliga auch noch bis ins DFB-Pokalfinale gekommen. Man ist noch in der Europa League dabei. Also die Saison an sich ist schon sehr ordentlich.
Mhm. Perfekt. Dann spielt Leverkusen nächstes Jahr kein Champions League. Welche finanzielle Folgen kann das haben?
Ich glaube, sollte es tatsächlich so sein, dass Leverkusen nicht in der Champions League spielt in der kommenden Saison, wird das jetzt keine großartigen finanziellen Belastungen oder Einschnitte oder Einbußen darstellen für Leverkusen, weil wünscht man sich immer in die Champions League zu kommen, aber der Verein ist nicht so ausgelegt, dass es unbedingt Champions League sein muss. Man kann auch wunderbar weiterleben, wenn man mal nur in Anführungsstrichen in der Europa League spielt. Aber, und deswegen liegt eine Einschränkung, es gibt ja noch die Möglichkeit für Leverkusen im August durch den Sieg in der Europa League sich für die Champions League zu qualifizieren. Mhm. Also wenn man die Europa League gewinnt, die wird ja im August erst gespielt, kann man natürlich auch noch für die in die Champions League kommen durch den Sieg dort. Wird sicherlich nicht einfach, aber das wäre trotzdem noch, deswegen muss man das erstmal abwarten.
Alles klar, über Europa League werden wir nachher sprechen. Jetzt kommen wir zum noch ein finanzielles Thema, Kai Havertz. Muss Leverkusen Kai Havertz aus finanziellen Gründen verkaufen? Also es gibt aktuell viele Gerüchte um Kai Havertz. Bist du der Meinung, dass er diesen Sommer den Club verlassen würde oder eh bleiben würde?
Also aus finanziellen Gründen muss bei Leverkusen Kai Havertz nicht verkaufen. Das ist der Vorteil, den man hat. Also man kann es sich durchaus leisten, einen solchen Spieler noch weiter zu behalten. Das wäre natürlich auch für die sportliche Entwicklung nochmal richtig gut und würde alle Bayern 04 Leverkusen-Fans auch freuen, wenn Kai Havertz nochmal ein Jahr bleibt. Aber klar ist, das hast du gerade schon richtig gesagt, dass momentan ganz Europa nach Leverkusen schaut und guckt, könnte man so einen Kai Havertz nicht verpflichten. Also ich denke mal, einige Top-Teams sind interessiert, speziell der FC Chelsea hat ja auch schon konkret ein Angebot abgegeben, nach allem, was man so hört, für Kai Havertz. Und klar, es gibt auch immer mal wieder die Gerüchte, dass er da kurz vor der Vertragsunterzeichnung steht beim FC Chelsea. Aber solange dem noch nicht so ist, möchte ich mich nicht an Spekulationen beteiligen. Denn du weißt selber, im Fußball wird immer viel gesprochen, es gibt immer viele Gerüchte und es wird immer viel spekuliert auch. Am Ende muss man wirklich schauen, wie ist die Faktenlage. Und momentan ist Kai Havertz noch Spieler von Bayer Leverkusen. Mhm. Sollte es tatsächlich so kommen, dass er zu Chelsea London wechselt, hätte auch Leverkusen hier wieder sehr gut gearbeitet. Auch das spricht ja immer dafür. Also man schafft es ja tatsächlich, auch junge Talente noch besser zu machen, weiterzuentwickeln und sie für den internationalen Markt interessant zu machen. Und ja, durch den Verkauf entstehen auch immer große Transfererlöse. Also auch da sieht man, Leverkusen wirtschaftet sehr gut und hat ein Händchen dafür, junge Talente in den Club zu holen und weiterzuentwickeln und auch teuer zu verkaufen. Aber natürlich sagt man auch, hey, wenn so ein Spieler noch eine Saison bleiben würde, wäre das auch gut, weil das würde natürlich auch sportlich nochmal ein paar Pluspunkte bringen, wenn man so einen Kai Havertz weiterhalten könnte. Aber wie gesagt, ich bin da noch so 50-50. Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass ja, es schon auch die große Möglichkeit gibt, dass Kai Havertz jetzt zum Beispiel in England unterschreibt. Aber solange das noch nicht so ist, ja, gehe ich davon aus, dass er einfach nächste Saison auch noch mit dabei ist.
Ja, super. Denkst du, dass Havertz ein passender Spieler überhaupt für Premier League ist?
Ja, ich glaube schon, dass Kai Havertz die Fähigkeiten hat, sich überall durchzusetzen in jeder europäischen Top-Liga, sowohl in England als auch in Italien oder in Spanien. Ich hätte ihn auch mir gut vorstellen können, so als Spielertyp. Natürlich möchte ich als Bayer Leverkusen-Fan und Sympathisant und Mitarbeiter natürlich auch, dass er in Leverkusen bleibt. Aber so als Spielertyp, denke ich, könnte er sich auch bei Real Madrid durchsetzen, genauso wie in der Premier League zum Beispiel beim FC Chelsea. Die Qualitäten hat er schon und ja, also insofern, das zweifle ich gar nicht an. Nein.
Mhm. Falls Havertz diesen Sommer weggeht, welche Spieler muss sich bei 04 besorgen? Haben die eventuell jemanden im Kader oder aus Akademie oder müssen die der gewünschte Spieler kaufen?
Ja, also ich glaube schon, dass man gut kompensieren könnte, einen Abgarten von Kai Havertz. Man hat zum Beispiel vor jetzt auch gerade mal 7 Monaten Ezequiel Palacios verpflichtet von River Plate aus Argentinien, ist auch schon seines Zeichens 4-facher argentinischer Nationalspieler, ein Top-Talent im Mittelfeld, auch jemand, der diese Zehner-Position spielen kann, jemand mit Übersicht, mit ja, technischen Finessen, jemand, der auch so ein Spiel ja nicht entscheiden kann oder vielleicht auch, aber vor allem auch steuern kann, lenken kann aus dem Mittelfeld heraus, seine Sturmkollegen gut in Szene setzen kann. Also genau so ein Spielertyp ist er und damit deckt er auch viele Fähigkeiten ab, die Kai Havertz ja auch hat. So ein bisschen im Hinblick auf einen möglichen Abgang von Kai Havertz hat man damals im Winter Ezequiel Palacios. Er ist ein Riesentalent, erst 21 Jahre jung, hat also noch viel fußballerisches Leben auch vor sich und könnte sicherlich auch diesen Platz einnehmen. Inwiefern das dann funktioniert, weiß man vorher nie. Das muss man abwarten, aber ich glaube, dass er, wie gesagt, die Fähigkeiten mitbringt. Oder, und das ist die andere Alternative, man ersetzt Kai Havertz gar nicht 1:1, sondern regelt das übers Team. Das kann man ja auch wunderbar machen, indem man zum Beispiel Amiri zentral spielen lässt, flankiert von Diaby und Bailey und vorne Volland als Sturmspitze und dann dahinter Baumgartlinger und Arangis in der Doppel-6. Also auch so hat Leverkusen schon gespielt. Immer dann, wenn Kai Havertz verletzungsbedingt fehlte, zum Beispiel beim Sieg beim FC Bayern München im vergangenen Jahr bei diesem 2:1, da war Kai Havertz ja auch nicht dabei und da hat man es genau so gelöst. Amiri zentral, vorne Volland, links Diaby, rechts Bailey oder andersrum, die kreuzen ja auch gerne mal und dahinter Arangis und Baumgartlinger. Also man kann es auch gut im Kollektiv lösen. Man muss nicht versuchen, Kai Havertz 1:1 zu ersetzen. Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Und Kai Havertz, den gibt es auch nur ganz selten.
Mhm. Okay, dann sind wir mit dem Thema Kai Havertz fertig. Bei 04 hat letzte Sommer und Winter knapp 100 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Dafür sind Demirbay und Emery aus Hoffenheim, Diaby aus PSG, Palacios aus River Plate und Topsoba aus Vitoria Guimarães gekommen. Kannst du deren Leistungen jeweils zusammenfassen?
Ja, also ich glaube, dass Leverkusen sehr, sehr gut eingekauft hat. Mit viel Auge, mit viel Köpfchen. Und das ist ja auch so eine Spezialität von Leverkusen. Also Fehleinkäufe gibt es bei Bayern 04 eher weniger. Das ist schon auch die starke Seltenheit, die starke Ausnahme. Tatsächlich ist es so, dass fast alle Transfers immer relativ gut funktionieren oder auch sehr gut funktionieren. Und so war es auch bei denen von dir gerade aufgezählten Spielern. Tapsoba zum Beispiel, der im Winter ja auch kam aus Portugal, aus Guimarães, du hast gerade gesagt, hat sich überragend integriert und hat eigentlich direkt gespielt. Auch das ist eher ungewöhnlich unter Trainer Peter Boss. Der gibt einem Spieler normalerweise immer mal so ein bisschen mehr Zeit, sich zu akklimatisieren, bevor er ihn dann spielen lässt. Das war bei Tapsoba ganz anders. Der kam, stand sofort auf dem Feld, hat aber auch sofort geliefert. Also der hat sich wunderbar eingefügt und hat auch lange Zeit komplett fehlerfrei gespielt, hat hinten die Abwehr zusammengehalten, hat als großer Stabilisator gewirkt. Gegen Ende der Saison kamen ein, zwei kleine Fehler dazu. Das passiert. Das passiert auch anderen großen Spielern. Das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie jetzt großartig negativ ihm auszulegen wäre. Das gehört einfach dazu. Aber in Summe ein super Neueinkauf. Tapsoba, jemand, der wirklich richtig gut in die Bayern 04 Defensive passt. Amiri, Demirbay von Hoffenheim im Sommer gekommen, finde ich, machen es auch sehr gut. Gerade Amiri finde ich doch relativ konstant und ja, auch er hat sich wunderbar ins Spielsystem von Peter Boss integriert. Demirbay auch. Er hat meiner Meinung nach so ein bisschen länger gebraucht, hatte so ein bisschen längere Anlaufzeit, aber gerade jetzt im letzten Drittel der Saison oder eben auch nach der Corona-Pause hat er immer wieder glänzen können. Im DFB-Pokal-Halbfinale, glaube ich, alle drei Vorlagen gemacht beim 3-0 in Saarbrücken. Hat aber auch in den Bundesligaspielen immer wieder mit tollen Leistungen geglänzt. Also er mittlerweile auch total angekommen bei Bayer Leverkusen und fungiert als Spielgestalter. Also macht das wirklich klasse. Diaby, glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Also einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Der wirbelt so manche Abwehrkette durcheinander und ja, das ist immer wieder toll zu sehen, wie er seine Technik, seine Schnelligkeit einbringen kann und damit das Spiel von Leverkusen belebt. Beim Derby-Sieg zum Beispiel gegen den 1. FC Köln, da war der Abwehr des 1. FC Köln noch zwei Tage später schwindelig. Also es ist ein Spieler, den man schwer kontrollieren kann und eine echte Waffe natürlich im System von Peter Boss. Also auch einer, der wunderbar funktioniert. Ja, und insofern würde ich sagen, alle Neuzugänge haben ihre Leistung gebracht. Ezequiel Palacios, wie gesagt, ist ja auch neu gekommen im Winter aus River Plate, aus Argentinien, hat seine Stärke noch nicht so richtig unter Beweis stellen können, was daran liegt, dass die Konkurrenz eben auch sehr stark ist bei Leverkusen und Amiri, Demirbay, Havertz, die auch so ein bisschen seine Position einnehmen, die haben jetzt noch den Vorzug erhalten. Aber wie gesagt, bei einem möglichen Abgang von Havertz, glaube ich, ist Palacios einer, der gerade in der kommenden Saison noch viel Spaß machen kann.
Mhm. Okay, also du hast auch ungefähr die nächste Frage auch beantwortet. Gibt für dich ein Top und hingegen ein Flop-Transfer?
Nein, also ein Flop-Transfer würde ich sagen, gibt es nicht. Und das ist immer schon mal gut, wenn man das sagen kann. Und ja, vor allem anderen habe ich ja gerade schon gesagt, die Leistungen der Neuzugänge waren allesamt sehr, sehr ansprechend und von einem Palacios, der wie gesagt noch nicht viel spielen konnte oder durfte, müssen wir einfach mal schauen, was da noch kommt. Aber ich glaube, und das hat auch Peter Boss ja schon gesagt, der wird in der kommenden Saison noch für mächtig Aufsehen sorgen. Und da bin ich mal ganz gespannt.
Mhm. Wie bewertest du andere Spieler des Mannschafts? Also welche Spieler waren für dich besser der Saison Rank 1 bis 5?
Ich glaube, dass Leverkusen einen sehr ausgeglichenen Kader hat. Und bei Leverkusen funktioniert das Spiel auch nur dann, wenn jeder zu 100% funktioniert. Da sagt man zwar jeder Mannschaft nach, dass sie nur im Kollektiv funktioniert, aber gerade bei Leverkusen ist das, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente, weil das Spielsystem von Trainer Peter Boss auch so ausgelegt ist. Also da muss wirklich jeder unglaublich viel laufen. Leverkusen ist ja auch die Mannschaft in der Bundesliga, die am meisten Kilometer zurückgelegt hat. Also von den Laufwerten Platz 1 vor allen anderen 17 Teams in der Bundesliga. Das heißt, das Spiel von Peter Boss ist sehr laufintensiv, sehr energieraubend. Man braucht viel Energie als Mannschaft, als einzelner Spieler, aber eben auch, um diesem System gerecht werden zu können. Jeder muss nach vorne, nach hinten arbeiten. Und wenn das nur ein Spieler nicht macht, fällt das sofort auf. Und dann profitiert Leverkusen natürlich von der breiten Bank. Also man hat auf der Ersatzbank immer wieder viele gute Leute, die man bringen kann. Man kann Positionen 1:1 ersetzen, ohne einen Leistungsabfall zu haben. Das heißt, man hat 17, 18 Spieler, die ein Niveau spielen und nicht nur 11. Und insofern kann Peter Boss wunderbar wechseln, ohne dass, wie gesagt, ein Leistungsknick erkennbar wäre, weil er eben diese Qualität auf der Bank hat. Und somit würde ich sagen, der Kader von Leverkusen hat über die komplette Saison sehr, sehr gut funktioniert. Sonst wäre man auch nicht Fünfter geworden, sonst wäre man auch nie in die DFB-Pokalfinale gekommen und sonst würde man jetzt auch nicht mehr europäisch spielen, also in der Europa League mit dabei sein, wenn dem nicht so wäre. Also würde ich jetzt sagen, nach unten hin hat sich gar keiner irgendwie hervorgetan. Also ein Flop gab es nicht. Das finde ich, kann man schon so sagen. Natürlich kann man jetzt immer sagen, hey, man kann sich einzelne Szenen rausnehmen und dann irgendwie darüber diskutieren, ob da ein Spieler unglücklich agiert hat, wie zum Beispiel war jetzt mal eine Diskussion, die kurz aufkam, um Lukas Radetzky, der den Fehler hatte im DFB-Pokalfinale, wo er einen Ball durchlässt, was ihm normalerweise nicht passiert, oder der auch in der Champions League zu Hause gegen Lokomotive Moskau einmal gepatzt hat. Aber hey, der hat dafür in 30, 35, 40 anderen Spielen überragend gehalten und war Garant oftmals dafür, dass es überhaupt zu Punkten reichte. Also Lukas Radetzky, einer der besten Torwarte der Bundesliga, wenn nicht sogar in Europa, wie ich finde. Und deswegen sollte man ihm keine Schwäche nachsagen, nur weil er hier ein-, zweimal gepatzt hat. Also bei 40, 45 Spielen oder wie viel das auch immer waren in dieser Saison oder mehr, 50 Spiele, glaube ich, waren ein-, zwei Fehler immer mal passieren. Das muss man jedem Torwart verzeihen. Insofern sollte man die Diskussion auch nicht erst aufmachen. Aber auch jeder andere im Kader von Bayern 04 Leverkusen hat seine Leistung gebracht. Und es war ja auch die ein oder andere Überraschung dabei, zum Beispiel Florian Wirtz, auch so ein Spieler, 17 Jahre jung, kam auch im Winter und hat auch schon auf sich aufmerksam machen können mit tollen Leistungen. Also ich glaube, viele positive Dinge, die man sagen kann über die Spieler von Bayer Leverkusen, aber kaum negativ in dieser Saison.
Okay, jetzt stellt sich mir eine Frage, und zwar, du hast gerade über das System von Peter Boss gesprochen, das bedarf eine hohe Energiemenge. Wird es Leverkusen nicht davon halten, nächstes Jahr sowohl europäisch als auch in Bundesliga erfolgreich zu sein? Ich kann mich erinnern, dass nach Corona-Krise bei einer Niederlage hat Peter Boss eine Ausrede genommen, dass unsere Mannschaft sehr müde war, weil wir in 4 Tagen jetzt nochmal spielen müssen. Also das ist für eine Mannschaft, das europäisch auch wettbewerbsfähig sein möchte, nur eine Ausrede meiner Sicht. Wie findest du das? Also muss die Mannschaft nicht in der Lage sein, also wir 4 Tage in einem Wettbewerb spielen zu können?
Ja, also eine Mannschaft muss mit dem Anspruch von Bayer Leverkusen natürlich in der Lage sein, alle 3-4 Tage spielen zu können. Trotzdem kann es immer mal passieren, dass aufgrund eben dieser energiereichen Spielform auch mal ein Tag dabei ist, der nicht so funktioniert. Und das muss man, glaube ich, so einer Mannschaft dann auch mal nachsehen. Das passiert ja auch anderen großen Teams, die im 3-4-Tage-Rhythmus spielen, egal wohin man guckt, ob nach Italien, England, Spanien oder Deutschland. Es gibt immer mal wieder Teams, die haben mal bessere, mal schlechtere Tage. Und es kann gut sein, dass Peter Boss aufgrund eines eher schlechteren Spiels mal sagte, hey, da haben wir einfach ein bisschen müde gewirkt. Das kann mal passieren. Natürlich, wenn man jetzt alle drei Tage sagen würde, wir sind müde aufgrund dessen, dass wir diesen starken Rhythmus haben, dann wäre das natürlich sicherlich verkehrt. Das macht Peter Boss ja aber auch gar nicht. Ich glaube, das war wirklich nur auf dieses eine Spiel, auf diesen einen Tag bezogen, weil auch der Spielplan nach Corona nicht unbedingt sehr günstig war für Leverkusen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, man musste an einem Montag in, wo war das, in Bremen spielen, wenn ich mich richtig erinnere, oder, nee, jetzt, ich habe den Spieltag, so viele Spiele, ich habe es nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall, man musste mal Montag spielen und dann direkt wieder freitags und dann auch schon wieder dienstags oder so. Also der Spielplan war, glaube ich, mal eine Zeit lang nicht recht günstig für Leverkusen, weil auch noch der DFB-Pokal dazwischen lag. Insofern kann ich dann auch mal einen Trainer verstehen, der sagt, hey, da muss man mal so ein bisschen Nachsicht mit der Mannschaft haben, wenn es hier und da mal so ein bisschen aktuell an Substanz fehlt. Aber in Summe, finde ich, hat Leverkusen das schon sehr gut gelöst. Und Leverkusen aufgrund der Kaderbreite ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die diesen diesen Viertagesrhythmus bespielen kann.
Also wie bewertest du dann die Leistung von Peter Boss im Laufe seiner Amtszeit?
Sehr gut. Also ich finde, Peter Boss ist genau der richtige Trainer für Bayer Leverkusen, der natürlich einen sehr hohen Anspruch pflegt an seine Spieler, ein sehr intensives Spielsystem spielen lässt, ganz klar. Aber nachdem die Spieler vielleicht so ein bisschen gebraucht haben, um sich dran zu gewöhnen, funktionierte es jetzt über große Teile der Saison sehr, sehr gut. Klar, du darfst wirklich keinen schlechten Tag haben. Das ist ja auch das, was ich gerade sagte. Bei diesem 3-4-Tages-Rhythmus, du musst immer wieder 100% funktionieren. Und Leverkusen, wie gesagt, die Mannschaft mit den meisten Kilometern in der Bundesliga von allen Teams. Das heißt, du musst jedes Mal wieder an deine Grenze und darüber hinaus gehen. Das ist nicht einfach, auch nicht, wenn du so einen breiten Kader hast. Aber über große Teile der Saison hat es, wie gesagt, wunderbar funktioniert. Und deswegen kann man nur sagen, Peter Boss ist genau der richtige Trainer für Leverkusen. Also ich kann es nur nochmal sagen, wir haben den Punkteschnitt verbessert gegenüber der Vorsaison. Wir waren im DFB-Pokalfinale. Wir sind jetzt noch in der Europa League mit dabei. Und ich glaube, das allein spricht alles für Peter Boss und das ist ein Trainer, mit dem man auch in Zukunft noch Erfolge feiern kann und vielleicht sogar mal einen Titel holen kann.
Das wäre natürlich sehr, sehr schön, besonders für Leverkusen-Fans. Und jetzt, um Bundesliga zusammenzufassen, ich kann mich erinnern, dass irgendwo in Woche 7, 8 vielleicht ein FC Bayern am 7. Platz lag. Dachtest du damals, dass FC Bayern so ein Spiel spielen würde und wieder Meister werden kann?
Ja, leider schon. Ja, das ist ja beim FC Bayern immer so, dass du weißt, die Qualität ist ja da und wenn jetzt einer kommt, der aus dieser Qualität das Bestmögliche macht, dann marschieren sie durch. Und mit Hansi Flick kam eben genau so einer. Beziehungsweise er war ja schon da, aber er wurde dann ja zum Cheftrainer. Da war man sich ja auch lange nicht sicher beim FC Bayern, ist das jetzt wirklich oder sollen wir dann doch nochmal einen international großen Namen holen? Aber dann macht es Hansi Flick von Anfang an sehr, sehr gut und hat das Star-Ensemble in München komplett im Griff und hat es sogar geschafft, wie ich finde und wie es auch einige andere sehen, aus diesen Stars immer nochmal so ein bisschen mehr rauszuholen, als vorher schon da war. Also die Mannschaft im Kollektiv dann nochmal zu verbessern, auch Talente nochmal zu fördern und in die Mannschaft zu integrieren und so weiter und so fort. Also er macht schon extrem gut. Und wenn ein guter Trainer eine so gute Mannschaft hat und das im Kollektiv dann funktioniert, dann kann man da als Konkurrent eigentlich nur noch hinterher winken. Ich meine, du hast es richtig gesagt, Leipzig war im Winter irgendwie auch mal vorne Herbstmeister geworden.
Genau.
Oder in der Saison davor hatte Borussia Dortmund sogar mal 9 Punkte Vorsprung. Aber es ist leider so, dass die Mannschaften immer nur dann vorne stehen, wenn Bayern München selber nicht liefert. Also wenn Bayern liefert, dann kann die Konkurrenz machen, was sie will, dann hat sie keine Chance, an Bayern München vorbeizukommen. Das ist momentan nun mal einfach der Fall. Deswegen nicht umsonst Bayern München 8-mal hintereinander deutscher Meister. Also wenn Bayern München in Deutschland jemand schlägt, dann nur sie selbst sich. Also wenn da irgendwie gerade mal irgendwas nicht funktioniert, dann hat die Konkurrenz eine Chance. Aber wenn Bayern ihre Hausaufgaben macht, wie man so schön sagt, dann ist Bayern am Ende der Saison auch immer vorne. Das heißt, Bayern München bestimmt selber, ob sie Meister werden oder nicht. Das ist momentan leider so ein bisschen der Fall. Ja, was heißt leider? Es ist mit Respekt anzuerkennen, dass sie eine solch tolle Leistung liefern. Das auf jeden Fall, aber leider aufgrund des Spannungsbogens. Natürlich wünschen sich viele Menschen in Deutschland, viele Fußballfans, das Ganze so ein bisschen spannender, aber ja, das ist nun mal momentan leider nicht gegeben. Aber was ich auch noch sagen wollte, nochmal ganz kurz zu Peter Boss und seiner Leistung. Wenn man mal guckt, wie Leverkusen gegen die Top-Teams abgeschnitten hat, das ist wirklich auch nicht schlecht. Also das ist wirklich richtig stark. Bayern München, da gab es einen Sieg und eine Niederlage. Also ausgeglichene Bilanz gegen den deutschen Meister. Gegen Dortmund ein Sieg und eine Niederlage. Also auch hier eine komplett ausgeglichene Bilanz. Leipzig das Gleiche, da gab es zwei Unentschieden. Also auch hier eine ausgeglichene Bilanz und auch diese gab es gegen Gladbach, da hat man auch im Hinspiel verloren und im Rückspiel gewonnen. Also gegen die Top-Teams sieht man gar nicht negativ aus in der Bilanz. Mhm. Also warum es am Ende nicht direkt zur Champions League geklappt oder mit der Champions League geklappt hat, liegt eben auch daran, dass man so ein paar Punkte gelassen hat gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Ich erinnere mich an die Spiele gegen Köln in der Hinrunde oder auch gegen Berlin in der Hinrunde, wo man im eigenen Stadion 0-1 verlor. Also das waren so Spiele, wo viele wahrscheinlich vorher schon glaubten, ach, da holen wir die Punkte doch sowieso. Und diese Spiele hat man dann verloren und auch das vorletzte Spiel gegen die Hertha. Also es gab immer mal so Ausreißer, wo man gar nicht schlecht gespielt hat, aber wo es eben nicht geklappt hat und da hat man die Punkte liegen lassen, nicht gegen die Top-Teams.
Ja, da hast du recht. Welche Mannschaft hat diese Saison dir überrascht?
Ja, positiv zu nennen ist immer irgendwie auch der SC Freiburg. Das ist so eine Mannschaft, wenn man sich den Kader anschaut, wo man sagt, ja gut, die sind dann doch eher im letzten Tabellendrittel unterwegs, aber die es immer wieder schaffen mit den Fans, mit dem Stadion, mit diesem eingeschworenen Kollektiv, mit dem tollen Trainer natürlich auch Christian Streich, immer wieder die Bundesliga zu überraschen. Und auch jetzt haben sie ja bis zuletzt um die Europa League mitgespielt. Und ich finde, da kann man schon von einer Überraschung sprechen, auch wenn Freiburg das irgendwie relativ regelmäßig macht und überrascht. Also wenn jemand regelmäßig überrascht, ist es auch keine Überraschung mehr. Aber finde ich schon, dass man Freiburg da positiv hervorheben muss. Wen kann man noch? Also bei Mainz, Beispiel Mainz 05, finde ich es auch immer wieder bemerkenswert, dass sie Jahr für Jahr mit ihren limitierten Mitteln es schaffen, die Bundesliga zu halten, die Klasse zu halten. Wen kann man noch als Überraschung nennen? Natürlich Gladbach, ganz klar. Also Borussia Mönchengladbach, für die wäre es sicherlich auch ein Erfolg gewesen, in der Europa League mit dabei zu sein. Jetzt sind sie in der Champions League mit dabei. Deswegen muss man bei Gladbach natürlich auch von einer positiven Überraschung sprechen. Also das wären so die Teams, wo ich sage, die haben dann doch etwas besser abgeschnitten, als man das vor der Saison gedacht hätte.
Und negative Überraschung?
Ja, negativ, ganz klar. Werder Bremen und Schalke 04. Also bei Werder Bremen sagte man ja auch vor der Saison, man möchte nach Europa, also Europa League als erklärtes Ziel. Letztendlich hat man mit viel Glück, mit viel Ach und Krach die Klasse erhalten in der Relegation gegen Heidenheim. Wahnsinn. Also da geht Anspruch und Realität auch ganz weit auseinander. Gut, klar, hatten auch viele Verletzte und so weiter, aber das haben andere Teams auch. Das würde ich jetzt nicht als Grund dafür anführen wollen, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, in Summe lief da tief an der Weser in diesem Jahr und letztendlich ist da jeder froh, dass sie noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Und natürlich Schalke 04, auch ganz klar ein riesen Negativbeispiel, wie es eben nicht laufen sollte im Fußball. In der Hinrunde noch sehr, sehr gut gespielt, zum Teil auch auf Champions League-Kurs gewesen, gerade im ersten Saisondrittel, auch nach Abschluss der Hinrunde noch gut dagestanden. Und dann die Rückrunde war natürlich ein völliges Desaster. 16 Spiele hintereinander ohne Sieg, das spricht für sich. Und das mit dem Kader. Ich glaube, es ist der viert- oder fünft teuerste Kader der Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen. Also von den finanziellen Gegebenheiten, oder Gegebenheiten ist das falsche Wort, vom Etat aller Bundesligisten auf Europakurs, aber sportlich gerade in der Rückrunde wie ein Absteiger. Also auch da muss man ganz klar sagen, läuft einiges schief und man ist jetzt gut beraten, da viel umzukrempeln in der Sommerpause, um den Kader auf Kurs zu bringen und vor allem auch finanziell irgendwie alles wieder auf die Bahn zu bringen. Denn Schalke 04, das wissen wir ja alle, wäre einer der Teams gewesen, die um ihre Existenz hätten bangen müssen, wenn es nicht weitergegangen wäre nach Corona. Also wenn man die Saison abgebrochen wäre, dann wäre Schalke finanziell, glaube ich, komplett hinüber gewesen. Insofern muss man da natürlich auch das Ganze so ein bisschen überdenken. Mhm.
Laut den Medien hat Leverkusen ein Freundschaftsspiel gegen FC Bayern abgesagt, obwohl die selber in Europa League spielen müssen. War, oder?
Oh, erwischst du mich jetzt so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Das weiß ich jetzt nicht, wie die Freundschaftsspielabsprachen, Regelungen oder Verhandlungen da jetzt aussahen. Ich weiß jetzt nur, dass es für Leverkusen am 6. August in der Europa League weitergeht, im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers. Und für die Bayern geht es ja auch im August schon weiter in der Champions League. Und Bayern und Leverkusen, die haben ja zuletzt zweimal gegeneinander gespielt. Einmal im DFB-Pokalfinale und dann auch vor kurzem noch in der Bundesliga. Also insofern, glaube ich, reicht es jetzt erstmal mit dieser Konstellation. Und beide Teams sollten schauen, dass sie sich, dass sie Kräfte tanken für die so wichtigen internationalen Spiele im August.
Ja, die brauchen aber halt auch ein Freundschaftsspiel, weil Bundesliga ist schon fast ein paar Wochen vorbei. Und die Mannschaften brauchen auch natürlich eine richtiges Spiel in richtiger Art und Weise, damit sie auch sich für die Europa League bzw. Champions League vorbereiten können, sozusagen.
Ja klar, es braucht natürlich eine vernünftige Vorbereitung, das ist logisch. Also die Spiele hatten ja jetzt nach dem Ende der Saison, nach dem Ende der Bundesliga und auch nach dem Pokalfinale. So, hatten sie jetzt erstmal noch mal so ein paar Tage Urlaub, um mal komplett runterzufahren. Jetzt muss man natürlich wieder die Intensität herstellen und man muss wieder reinkommen in den Flow, den es dann braucht, um gut spielen zu können in Europa. Und ich weiß auch, dass das Training jetzt mittlerweile schon wieder ein Stück weit intensiver ist und ich weiß aber auch, dass Peter Boss und das Trainerteam einen guten Plan haben, wie man es schafft, am 6. August gegen Glasgow Rangers bei 100% zu sein. Mhm. Wann jetzt welches Testspiel da vielleicht nochmal stattfinden wird in der Vorbereitung, weiß ich jetzt nicht. Das wird vielleicht dann auch spontan nochmal entschieden. Aber ich glaube schon, dass Peter Boss es hundertprozentig hinkriegen wird, die Mannschaft auf vollem Level zu haben, wenn es dann in Europa weitergeht.
Mhm. Dann zum Thema Europa League. Also wie du gesagt hast, die haben Hinspiel auswärts 3-1 gegen Rangers gewonnen. Die werden wahrscheinlich weiterkommen, oder?
Ja, also insofern man davon sprechen kann, dass irgendwas normal läuft im Fußball, wird Leverkusen dann weiterkommen. Also wenn es so läuft, wie erwartet schon. Aber klar, das Spiel muss erstmal gespielt werden. Und ich glaube, die Glasgow Rangers haben sich auch noch nicht aufgegeben. Die wittern auch noch ihre Außenseiterchance, vielleicht für die Überraschung zu sorgen. Klar, sie müssten schon eine Menge Tore schießen, dürften keins bis wenig kassieren. Also die Chancen stehen schon sehr gut für Leverkusen, aber es muss immer erstmal gespielt werden und im Fußball haben wir ja schon alles erlebt. 5 € ins Straßenspiel. Aber klar, wenn es alles normal läuft, dann wird Leverkusen ins Europa League Viertelfinale einziehen, ja.
Welche Prognose hast du für die Leistung von Bayern 04 in Europa League? Wie weit schaffen sie es denn?
Ja, wie weit sie es schaffen, das ist schwierig zu sagen, weil bei dieser Turnierform und generell bei K.O.-Spielen ist es immer entscheidend, dass mehrere Faktoren zusammentreffen, damit du weit kommst. Also zum einen muss die Mannschaft bei 100% sein nach dieser sehr, sehr kurzen Sommerpause. Ich glaube, das wird Peter Boss und das Trainerteam schaffen, die Mannschaft dahin zu bringen. Aber dann kommt es noch darauf an, wie ist die Tagesform? Du brauchst so ein bisschen Matchglück auch, weil es gibt ja auch nur ein Spiel, in dem sich alles entscheidet. Das heißt, es gibt keine Chance zur Wiedergutmachung. In diesem einen Spiel muss wirklich alles passen. Und gerade auf diesem Niveau, wo wirklich alles eng beieinander ist, also die Mannschaften, die da jetzt noch mit dabei sind, die können alle richtig gut Fußball spielen, da entscheiden eben Kleinigkeiten. Und deswegen kann man es nicht so richtig prognostizieren. Aber klar ist, dass Leverkusen zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass Leverkusen auch weit kommen wird. Vielleicht so hoffen wir natürlich bis ins Finale, aber das wird ein steiniger Weg. Also klar, jetzt gegen die Rangers das Rückspiel, aber dann würde er im Viertelfinale Inter Mailand oder Getafe warten. Inter Mailand, die streiten sich gerade mit Lazio, Rom und Bergamo um die Vizemeisterschaft in Italien. Also eine Mannschaft, die europäisch ganz oben anzusiedeln ist, die ganz, ganz starken Fußball spielt. Eine tolle Truppe mit Stürmern wie Alex Sanchez oder auch Lukaku, also richtig tolle Jungs in ihrer Truppe. Dann Getafe, eine Mannschaft, die geworden sind in der spanischen Liga, aber auch nur knapp hinterm europäischen Geschäft damit gelandet sind. Und die spanische Liga schätze ich immer noch mal so ein Stück weit höher ein vom Niveau her als die italienische. Also auch die wären alles andere als angenehm zu bespielen. Im Halbfinale sollte man soweit kommen, wird es dann interessant. Da gibt es Mannschaften wie Wolfsburg, Donetsk, Frankfurt oder Basel, auf die Leverkusen treffen könnte. Und im Finale, wenn es dann soweit ist, würde Manchester United aller Wahrscheinlichkeit nach warten. Also auch ein Schwergewicht des europäischen Fußballs, Dritter geworden jetzt in der Premier League. Also insofern so viele hochklassige Mannschaften dabei, da braucht schon eine Menge Matchglück und eben aber auch eine gute Tagesform, um dann richtig weit zu kommen. Aber Leverkusen hat eine tolle Mannschaft, hat eine gute Qualität. Deswegen, also von Viertelfinale bis Europa League-Sieg ist alles möglich.
Ja, sind wir mal gespannt. Schauen wir mal. Denkst du, dass nächste Saison irgendeine Mannschaft FC Bayern bei Meisterschaft herausfordert?
Nein, also ich glaube nicht, dass die Bayern vom Thron zu stoßen sind in der kommenden Saison. Also die werden die 9. Meisterschaft, wäre es ja dann in Folge einfahren, da bin ich mir relativ sicher. Ich sehe da jetzt keine Mannschaft, die den Bayern ernsthaft Paroli bieten könnte. Sicherlich werden es die üblichen Verdächtigen auch in der kommenden Saison wieder versuchen. Das heißt Borussia Dortmund, Leipzig und dann im erweiterten Kreis auch wie diese Saison Gladbach oder auch Leverkusen. Klar, man muss es versuchen, ist ja logisch. Und man muss auch schauen, dass man irgendwie guckt, dass man konstant oben mit dabei sein kann und damit es zumindest auch spannend bleibt. Aber ich glaube, am Ende der Saison wird Bayern München wieder der deutsche Meister sein. Und ja, gut, jetzt kann man natürlich von Langeweile sprechen, aber auch in anderen europäischen Ligen ist eine solche Konstellation nicht von Seltenheit. Also Juventus Turin zum Beispiel, ich glaube jetzt auch schon das 8. oder 9. Mal hintereinander italienischer Meister. In Frankreich ist es das Gleiche mit Paris Saint-Germain. Aber auch außerhalb der europäischen Top-Ligen gewinnt oftmals ein und dieselbe Mannschaft. In Bulgarien zum Beispiel ist gerade jetzt auch schon zum 9. Mal hintereinander bulgarischer Meister geworden. In Spanien sind es auch immer dieselben, Barcelona und Madrid, die sich da um die Meisterschaft duellieren. Auch da kommt meist keine dritte Mannschaft hinterher. Also insofern, diese Einsamkeit an der Spitze, das ist ein Phänomen, das gibt es nicht nur in Deutschland. Und ja, letztendlich muss man auch aus deutscher Sicht natürlich den Bayern gratulieren. Die machen es einfach richtig gut und sind zu Recht eben ganz oben.
Ja, danke. Gibt es irgendwas rund ums Thema, das du gerne sagen möchtest?
Ich glaube, wir haben schon einiges abgedeckt in dieser schönen Podcast-Folge an Themen. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, ruhig auch gerne in der kommenden Saison wieder dabei sein solltet. Denn ich glaube, es ist auch in der kommenden Saison spannend. Also vielleicht jetzt nicht zwingend um die Meisterschaft, aber alles andere, Champions League, Europa League, wer steigt ab, wer überrascht vielleicht auch. Also das sind immer wieder Fragen, die muss man jedes Jahr neu beantworten und da wird es auch in der kommenden Saison in der Bundesliga wieder richtig spannend. DFB-Pokal, Europa League, Champions League, also das ist alles immer ein Genuss zu können und jetzt gerade Champions League und eben aber auch Europa League, da geht es ja jetzt zeitnah im August weiter, also verfolgt gerne die Spiele der europäischen oder auch der deutschen Teams, speziell natürlich von Bayer Leverkusen. Und drückt der Werkself die Daumen in der Europa League. Und wenn ihr sagt, zuschauen ist ja ganz schön, aber zu hören, das ist ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis, auch das wäre mal interessant für uns, dann schaltet gerne ein beim Werkself-Radio, einfach auf bayern04.de gehen und dann ist eine Stunde vor dem jeweiligen Spiel der Werkself-Radio-Button zum Anklicken freigeschaltet. Da einfach draufgehen und dann Bayern 04 hautnah erleben, 90 Minuten oder auch länger und alles mit Emotionen versehen und mit schwarz-rotem Blut. Also das ist mein Hörerlebnis-Tipp für den Deutschen, sprich jetzt auch speziell für den Leverkusener Fußball für euch jetzt im August in der Europa League, aber natürlich auch ganz klar in jedem anderen Spiel in der kommenden Saison.
Vielen Dank fürs Ratgeben. So, dann sind wir mit den Fragen durch. Danke, Cedric, nochmal ganz herzlich, dass du unsere Einladung angenommen hast. Es hat mir sehr gut gefallen, mit dir dem Gespräch zu haben.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. War ein sehr kurzweiliges, interessantes, nettes Gespräch, zumindest für mich. Ich hoffe, für euch auch da draußen. Ich fand sehr nette Fragen und hast das auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, und ich finde das eh toll, was ihr da so macht. Ihr seid, glaube ich, das einzige Medium, soweit ich informiert bin zumindest, das den persischen Raum mit Informationen aus dem europäischen oder auch speziell aus dem deutschen Fußball beliefert. Insofern macht da weiter. Ihr macht da tolle Arbeit und ich verfolge das immer wieder gerne. Ihr seid ja auch bei Spotify, bei Instagram, also man kann euch ja über verschiedene Plattformen verfolgen, was ihr da so macht. Und ihr habt immer wieder interessante Themen, also weiter so. Danke sehr.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.